Ball Hawks.
The ball's caught!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Dominik und Simon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Simon Kell und ich freue mich total, heute Abend gemeinsam mit dem Dominik. Hi Dominik.
Hey, servus.
Und mit dem Tim zusammen Podcast aufnehmen zu können. Hi Tim.
Moin moin.
Wir nehmen die Preview auf das NFC Championship Game. Man wagt es ja kaum, das irgendwie auszusprechen. Die Seattle Seahawks werden am kommenden Sonntag zu Hause gegen die Los Angeles Rams antreten. Heute ist Donnerstagabend, wo wir gerade aufnehmen. Wir können gleich noch was auch zu Verletzungen und so weiter sagen. Ist dann immer wichtig zu wissen, dass. Genau, und wir freuen uns natürlich alle, logischerweise die gesamte Fanbase, darauf, dass die Seahawks endlich mal wieder in ein Championship-Game kommen. Das erste Mal seit 2014. Dass es dann auch noch ein Heimspiel ist, ist natürlich zusätzlich super. Und wir genießen wahrscheinlich alle auch noch so ein bisschen den herrlichen, wunderbaren, deutlichen Sieg von vergangenem Wochenende gegen die 49ers. Aber jetzt gilt es eben, so ein bisschen den Blick nach vorne zu richten auf das Championship Game, auf die Los Angeles Rams. Und das tun wir, indem wir zuallererst mal auf die Seahawks News gucken.
Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News.
Dann starten wir logischerweise direkt mit den Verletzungen. Ich habe es eben schon gesagt, Donnerstagabend. Das heißt, wir haben bisher nur den Trainingsreport vom Mittwoch. Da war es so, dass für die Seahawks doch einige Spieler auf dem Report auftauchten. Einige auch trainiert haben, bei denen man es vielleicht noch nicht so erwartet hatte. Aber Besonderheiten, würde ich sagen, sind, dass Sam Darnold weiterhin wohl als Vorsichtsmaßnahme vor allem nur teilweise trainiert hat und die Bauchmuskeln immer noch anscheinend Schmerzen bereiten. Er ist damit eben weiterhin limited. Das dürfte keine Auswirkungen aufs Spiel haben. Wir haben das ja auch letzte Woche gegen die 49ers gesehen, dass das kein Problem war. Aber er trainiert halt nicht voll mit. Was so ein bisschen besorgniserregender ist, ist, dass alle drei Left Tackles, also sowohl unser erster Left Tackle, Charles Cross, als auch der Backup Josh Jones, als auch der Backup vom Backup, nämlich Amari Kites, alle drei nicht trainiert haben. Es sieht wohl so aus, als könnte Charles Cross bis Sonntag auf jeden Fall wieder fit sein. Es ist auch nur noch sein Fuß betroffen. Nicht mehr das Knie, was zwischendurch ja auch mal ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber aktueller Stand ist eben, dass alle drei nicht trainiert haben. Deswegen, man weiß es noch nicht genau. Vermutung ist, dass Charles Cross spielen kann. Auf der anderen Seite des Balls sieht so aus, dass die Rams ziemlich healthy sind. Die Spieler, die da nicht trainiert haben oder nur teilweise trainiert haben, wie zum Beispiel Cornerback Emmanuel Forbes oder auch Linebacker Byron Young, bei denen wird schon erwartet, dass sie spielen und dass das nur kleinere Verletzungen sind. Zwei Neuigkeiten gibt es noch, was den Kader angeht. Wir hatten das ja letztes Mal in der Folge sogar live mitbekommen, dass Zach Charbonnet leider sich doch schwerer am Knie verletzt hat und deswegen die Saison nicht mehr spielen können wird. Dafür wurde Running Back George Holani, der sich ja vor ein paar Wochen verletzt hatte, wieder dafür bereit erklärt, zurückzukommen. Designated to Return heißt das. Deswegen darf er jetzt wieder trainieren. Und er könnte dann auch für den Kader am Spieltag wieder aktiviert werden und so den Platz im Running Back Room für Zach Charbonnet einnehmen. Dann hatten wir ja letzte Woche schon erwähnt, dass Elijah Arroyo und Chaz Surratt wieder zurück ins Training gekommen sind. Die sind beide noch nicht für den Kader aktiviert worden. Das wird aber sehr wahrscheinlich vor dem Spiel jetzt passieren. Es gibt eine Regel in der NFL, dass während der Playoffs nur drei Spieler von der Injured Reserve wieder zurückkommen können. Das ist dann mit George Holani, Arroyo und Surratt auch schon quasi ausgefüllt für die Seahawks. Es kann dann also keiner mehr zurückkommen. Das heißt dann auch, dass Torrey Horton zum Beispiel nicht mehr zurückkommen wird. Für den ist die Saison damit auch vorbei. Soweit zu den Verletzungen und Kader-Updates. Dann haben wir noch Neuigkeiten, gerade eben erst rausgekommen, hat die AP, also die Associated Press, eine von den großen Journalistenvereinigungen, herausgegeben, dass die Finalisten, was die ja recht bekannten Awards angeht, ja halt jetzt bekannt sind. Und von den Seahawks sind dabei Mike McDonald für den Titel Coach of the Year, Clint Kubiak für den Titel Assistant Coach of the Year, Jackson Smith und Jigba für den Titel Offensive Player of the Year und Nick Emmanuel für den Titel Defensive Rookie of the Year. Es sind nur die Finalisten, es gibt jeweils 5 Finalisten, das heißt, es ist noch nicht klar, ob einer von diesen 4 den Titel tatsächlich auch gewinnt. Das wird dann am, ich glaube, 5. Februar, also auf jeden Fall in der Woche vor dem Super Bowl, bekannt gegeben. Ja, und das war's soweit mit den News. Und dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf das NFC Championship Game gegen die Los Angeles Rams.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, die Seahawks haben die Divisional Round am letzten Wochenende genutzt, um den verbleibenden Teams mal zu zeigen, wir dominieren, wir wollen den Titel holen und wir sind eben der klare Favorit. Das kompletteste verbleibende Team, das habe ich ganz häufig gehört in den letzten Tagen, in ganz vielen amerikanischen Analysen, auch bei deutschen Medien. Und ja, für die Seahawks wird es wohl darum gehen, dass man sich vor allem jetzt nicht noch selbst schlägt. Die Seahawks und die Rams sind mit Abstand die Teams mit den beiden besten ja, Punktunterschieden, also Punkte erzielt im Vergleich zu Punkte gefangen. Es war also fast so zu erwarten, dass es auch zu diesem NFC Championship Game kommen würde. Und dann würde ich mal die erste Frage an euch beide geben. Vielleicht kann Dominik gleich anfangen. Ist es gegebenenfalls sogar der vorgezogene Super Bowl? Und ist es halt das Spiel, was letztendlich dafür auch entscheidend ist, wie dann der Super Bowl ausgehen könnte? Was meinst du?
Ich denke rein auf dem Papier, ja. Also müsste man schon sagen, ich denke, wenn wir jetzt so ein Power-Ranking machen würden, wie sie in der Regular Season oft sehr beliebt ist, wären die Seahawks vermutlich auf der 1, die Rams auf 2 und erst dann die Broncos mit der Verletzung von Bo Nix und die Patriots dahinter. Also ich denke, ja. Ich denke, welches Team auch immer das Spiel gewinnt, wird Favorit im Super Bowl sein, zumindest aus meiner Sicht. Und dementsprechend, ja, könnten vorgezogene Super Bowl sein. Ich meine, der Super Bowl, der schreibt wieder seine eigenen Geschichten, hat seine ganz eigenen Regeln und Gesetze. Also im Endeffekt, man muss, wer auch immer hier gewinnt, muss den Super Bowl auch erstmal nach Hause bringen. Es sind für mich schon die 2 stärksten verbleibenden Teams, eben gerade auch wegen den Broncos mit Bo Nix, mit der Verletzung und die Patriots, die auf dem Papier doch sicherlich das schwächste Team sind.
Was meinst du genau, Tim?
Ich würde mich dem, glaube ich, einfach als anschließen. Also ich denke auch, es sind rein auf dem Papier die beiden Bestmatchen, die jetzt aufeinandertreffen. Und deswegen kann man schon sagen, es ist ein vorgezogener Super Bowl. Aber natürlich sind auch die beiden AFC-Teams nicht zu unterschätzen, wenn es denn dann reichen sollte für den Einzug natürlich. Daher, ja, ich sehe es. Aber nur wenn man das Spiel jetzt gewinnt, heißt es für mich nicht, dass es automatisch auch ein Super Bowl-Sieg wird.
Ja, das würden wir dann ja sowieso bei einem eventuellen Sieg dann später nochmal besprechen. Man will ja auch immer sich so ein bisschen bremsen darin, jetzt schon zu weit zu denken. Es ist halt immer noch erstmal das Spiel gegen die Rams, was man auch erstmal gewinnen muss, bevor es dann wirklich in den Super Bowl gehen würde. Aber ja, man erwischt sich dann trotzdem immer wieder mal dabei, doch schon 2 Wochen weiter zu denken. Es ist logischerweise, die Rams sind Division Rival, das 3. Spiel in dieser Saison gegen die Rams. Wir haben einmal sehr knapp 21-19 verloren in Woche 11, trotz 4 Interceptions von Sam Darnold und verkicktem Field Goal ganz am Ende. Dann hatten wir einen noch knapperen Sieg in Woche 16, erst in Overtime und nach 3 verwandelten Two-Point-Conversions. Das auch erstmal schaffen. Die Rams haben also schon bewiesen, dass sie uns und auch alle anderen guten Teams schlagen können. Waren sehr erfolgreich diese Saison. Ich würde einfach mal grundsätzlich euch beide fragen wollen, vielleicht fängt Tim jetzt als erstes an, was ihr für einen Eindruck von diesem Spiel habt, was entscheidend werden könnte, was wichtig sein könnte für den Sieg der Seahawks.
Ja gut, ich glaube, es ist jetzt auch eine typische Football-Weisheit, also oder generell eine Sportweisheit. Der weniger Fehler macht, wird am Ende, denke ich, gewinnen. Also die 4 Interceptions von Darnold in Woche 11 waren für mich der entscheidende Faktor, warum es nicht geklappt hat am Ende. auch wenn es natürlich super knapp war. Auf der anderen Seite waren halt die drei verwandelten Two-Point-Conversions in Woche 16 für mich einer der Gründe, warum es dann am Ende geklappt hat. Daher ja, schwierig. Also ich denke, das Team gewinnt, was am Ende den kompakteren, besseren Auftritt zeigt und vielleicht den ein oder anderen Mini oder größeren Fehler weniger macht.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann, wenn man natürlich sich die Rams anguckt, eigentlich keine wirkliche Schwäche als Team, top gecoacht mit guter Besetzung. Was meinst du, Dominik, wo könnten die Seahawks da vielleicht am ehesten noch reingreifen?
Prinzipiell muss man natürlich sagen, die Rams haben ein Spiel mehr in den Beinen. Das ist ein Fakt. Sie haben ein Overtime-Spiel gespielt. Die Seahawks konnten im vierten Quarter ihre Starter schon schonen. Sowieso ja, völlig absurd, dass ich in einem Playoff-Spiel sagen kann, 9 Minuten vor Ende, glaube ich, war es, Sam Darnold kommt mal vom Platz runter und andere Starter auch. Also das ist natürlich schon ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Es wird, glaube ich, nicht der einzige Entscheidende sein. Es wird, wie Tim gesagt hat, darauf ankommen, wer macht weniger Fehler. Was für mich noch entscheidend ist, die Seahawks, finde ich, haben weniger Ausrutscher in dem ganzen Jahr gehabt. Also wenn man sich das ansieht, sie haben in Woche 1 gegen die 49ers verloren, das möchte ich mal ausklammern, das war der Saisonstart, ein knappes Spiel gegen die Rams verloren. Dann haben sie dieses eine Buccaneers-Game gehabt. Da waren auch viele Verletzungen dabei, so ein High-Scoring-Game, darfst du mal verlieren. Ich finde, die Rams haben da mehr so Ausrutscher gehabt, haben mal gegen die Panthers verloren, die wir ja sehr, sehr gut in Schach gehalten haben. Hatten auch andere komische Ergebnisse, wo ich mich dann immer wieder gewundert habe, ob das dasselbe Team ist, das uns immer wieder so Kopfschmerzen bereitet. Die Rams, wie du gesagt hast, haben das Potenzial, uns zu schlagen. Das haben sie dieses Jahr schon gezeigt. Ist durchaus realistisch und sie haben auch irgendwie das Rezept scheinbar parat, uns in engen Spielen zu halten. Dennoch glaube ich, dass die Seahawks das frischere, das ausgeruhtere Team sind, das sich aber auch natürlich nicht auf den Lorbeeren der Regular Season ausruhen darf.
Ja, und dann haben wir natürlich als letztes noch den wahrscheinlich entscheidendsten Faktor. Die Seahawks haben ein Heimspiel. Und das Lumefield wird brennen. Ich glaube, da können wir uns absolut sicher sein. Das konnte man gegen die 49ers auch schon gut sehen. Da war das ja so, dass Rashid Shaheed mit dem allerersten Spielzug den Ball beim Return in die Endzone getragen hat. Und das hatten die Jungs in der Recap auch schon kurz angesprochen, wieder ein Erdbeben in Seattle ausgelöst. Es war wohl nicht so krass wie Beastquake vor mittlerweile etlichen Jahren. Aber es war wohl auch deutlich zu merken, wir hatten extra die Wissenschaftler von der University of Washington da so Sensoren im Stadion platziert und konnten das eben messen. Und das ist natürlich ein großer Difference-Maker dann auch noch mal für das Spiel am Sonntag, dass es eben ein Heimspiel ist, dass man die Kommunikation des gegnerischen Teams stören kann. Die Rams haben das auch schon bei den Bears erlebt, dass sie ihre Blitz-Packages nicht vernünftig besprechen konnten in der Defense. Das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Zeichen, um dann das Spiel tatsächlich siegreich zu gestalten.
Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt ein bisschen wild, vielleicht auch irgendwo ein bisschen absurd, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Matchups, also die Teams, gegen die die Seahawks jetzt gespielt haben, vielleicht zusätzlich zu dem Heimvorteil auch nochmal ein Vorteil sind. Weil man hat ja jetzt im Endeffekt 2 weitere Division Games eigentlich gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so was ist, was auch nochmal so einen extra Push gibt, dass man sich denkt, oh, guck mal, wir können in den Super Bowl kommen und wir können beides mal gegen einen direkten Gegner aus der Division weiterkommen und dass das vielleicht auch nochmal so ein kleiner psychologischer Boost ist, der dir so ein bisschen Ehrgeiz mit reinbringt.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich mir auch absolut sicher. Solche Faktoren spielen natürlich auch unterbewusst einfach immer eine große Rolle. Und dann hoffen wir einfach, dass auch das nachher noch eine Rolle spielt und wir so uns dieses Spiel siegreich gestalten können. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns mal rübergehen zu den Matchups und wir machen vorher nochmal kurz ein bisschen Werbung.
Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann bewerte ihn in deinem Podcast-Player oder kommentiere unsere Folge. Du kannst uns auch direkt anschreiben per Mail an podcast@germanseahawkers.com.
Und da haben wir als erstes uns rausgeschrieben, die Seahawks-Defense gegen die Los Angeles Wide Receiver. Und da würde ich gerne an Dominik mal geben, dass der uns mal ein bisschen das Wide Receiver Core der Los Angeles Rams vorstellt.
Ja, sehr gern. Also ich würde gleich mal vielleicht gar nicht mit dem Superstar Puka Nacur, sondern so dem heimlichen Geheimwaffe im Hintergrund, Devonta Adams, starten, den natürlich eben NFL-Fan mein Begriff ist. Natürlich noch aus Green Bay-Zeiten, aber auch bei den Rams und vor allem dieses Jahr extrem beeindruckend, wie viele Touchdowns er im Endeffekt erzielen konnte. Also es war schon wirklich für Stafford so das Go-To-Target an der Goal-Line und 14 Touchdowns sind am Ende des Tages Nummer 1 in der NFL. Jetzt greife ich mir nur ein bisschen in den Kopf, frage mich, was ist los bei ihm? Also als neutraler Zuseher, seit 4 Spielen kein Touchdown mehr dabei gewesen. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, wenn man sich die Rams-Spiele angeschaut hat, dass die Abstimmung zwischen Stafford und Adams vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe ist, vielleicht nicht mehr ganz dort ist, wo sie zwischenzeitlich in der Regular Season einmal war. Also nochmal, wenn man sich das ansieht, in der Regular Season hat der Mann eine Touchdown-Percentage von 23% seiner Catches. Das ist crazy. Also, dass der fast mit jedem vierten Catch einen Touchdown fängt, das ist dann wirklich beeindruckend, vor allem, weil er ja auch Volumen hat. Der fängt viele Bälle, auch über das ganze Spielfeld verteilt. Und im Endeffekt, wie kann man die Abstimmung zwischen Stafford und Adams, die eben nicht mehr ganz so gut ist wie zu Beginn, das ist auch anhand der Stats ablesen. Also im Endeffekt 19 Pässe hat Stafford auf Adams geworfen in den Playoffs, von denen nur 7 gefangen werden konnten. Ich sage mal, wenn die Seahawks da ansetzen können und Adams vielleicht ein bisschen in Schach halten können, hätten wir da schon eine richtig große Waffe, die wir rausgenommen hätten. Zudem, wir es ja schon geschafft haben. Also in dem einen Spiel, in dem Adams fit war, in dem er gegen die Seahawks gespielt hat, hat er nur einen Catch gefangen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Leider etwas bitter, das war ein Touchdown. Also wir müssen trotzdem am Ende des Tages in jeder Situation auf ihn achten und schauen, dass wir da vor allem diese Touchdown-Gefahr wegnehmen. Ich frage mich dann noch ein bisschen natürlich, wer wird's machen? Wird das ein Rick Woolen sein, der ja doch etwas längere Arme hat als Witherspoon und den größeren Devonta Adams da covern wird? Aber McDonald hat da sicherlich einen guten Plan. Und auf der anderen Seite Puka Nacur, der mit JSN der wohl stärkste Receiver dieses Jahr war, Kandidat für Offensive Player of the Year. Ich würde mal gerne bei euch kurz reinwerfen. Denkt ihr, es wird einer von den beiden? Und wenn ja, wer wird's werden? Auch wenn es jetzt für das Matchup irrelevant ist. Aber was denkt ihr, wer wird's am Ende des Tages machen, Offensive Player of the Year?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, sie wird nicht sportlich entschieden. Mein Bet wäre, dass der sie kriegt, der die meiste Aufmerksamkeit auch bekommen hat in der Saison. Und das war dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr Puka als jetzt JSN. Also wenn es einer von den beiden werden sollte, dann ist es, glaube ich, eher Puka als JSN.
Fühl dich mit
mir. Es ist irgendwie in dieser Seahawks-Bubble, denke ich mir immer, JSN ist so präsent und alles, aber du hast recht, beziehungsweise ihr beide mit Puka Nacur wahrscheinlich der etwas mehr Wind macht. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen so die akzeptiertere Meinung. Also ein bisschen so als Experte, dass man dann sagt, ja, man geht nicht mit diesem JSN-Hype mit, sondern sagt, okay, Puka Nacur, der letztes Jahr schon stark war und auch schon vor 2 Jahren, der einfach wieder eine Top-Saison hatte, aber nichtsdestotrotz spielt jetzt für das Match keine Rolle. Er ist einer der besten Receiver in der NFL, das hat er gezeigt, hat jetzt auch in 2 Playoff-Spielen wieder insgesamt 15 Catches für über 160 Yards. Auch hier vielleicht nicht immer die super Abstimmung mit Stafford, aber auf Stafford kommen wir später noch kurz zurück. Aber was mich vor allem beunruhigt, sage ich auch ganz offen und ehrlich, im letzten Spiel gegen die Seahawks, Puka Nacur einfach 225 Yards und 2 Touchdowns, 12 von 16 Bällen gefangen. Das war der Mann des Spiels. Und wenn wir den stoppen können, dann nehmen wir uns da wirklich, wirklich viel raus in der Rams Offense. Und ich glaube, wenn es wieder so ein Spiel werden könnte wie dieses mit 225 Yards, dann könnte es ein langer Abend für uns alle werden. Ich meine, dahinter ist wenig. Da gibt es ein paar Nobodies, die trotzdem Bälle fangen und am Ende des Tages ein Kobe Parkinson, den wir auch sehr gut kennen, der da auch 8 Touchdowns hat. Aber Puka Nacur, Devonta Adams, das sind die 2 Männer. Ich denke, wir haben diese richtigen Leute, um das zu verteidigen, aber es wird ein Key-Matchup sein.
Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Also man muss schon sagen, dass die beiden auch sicherlich beide zu den Top 15, würde ich fast sagen, der Receiver der NFL gehören. Also und wirklich sehr starke Waffen da für Stafford bereitstehen. Ja, da kann man nur hoffen, dass unsere Passverteidigung das gut in den Griff kriegt. Du hast eben schon gesagt, es wird sicherlich auf einen guten Matchplan von Mike McDonald ankommen und darauf eben, da zwischen den Konzepten auch gut zu wechseln. Da bin ich sehr gespannt drauf. Tim, wie siehst du das?
Ja, ich würde es tatsächlich genauso mitgehen. Also, das wird, glaube ich, Nacur kann der X-Faktor werden für die Rams. Andererseits kann er aber halt auch, er hat so viel Druck. Also, in meinen Augen hat er extrem viel Druck, weil ihr habt es beide gesagt. dahinter ist halt nicht so viel. Und das könnte ein Problem werden, wenn man es halt schafft, Nakua rauszunehmen. Wenn er 225 Yards fängt und 12 von 16 für zwei Touchdowns, dann wird das ein langer, langer Abend, beziehungsweise eine lange, lange Nacht. Aber wenn du das schaffst, einzudämmen, dann, glaube ich, hast du sehr, sehr gute Karten.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn wir uns dann mal vielleicht der anderen Seite des Balles widmen und mal auf den Seahawks-Quarterback Sam Darnold gucken gegen die Rams-Defense, dann erzähl doch mal, Tim, wie schätzt du das Matchup von Darnold gegen die Rams-Defense ein?
Also ich glaube auch da, dass es halt sehr breit ist und man verschiedenste Szenarien gesehen hat. Also wir haben zum Beispiel gesehen, bei Third und Long, also 7 und mehr Yards, haben wir 31% Conversion. Haben die Rams 31% Conversion, sorry, ich habe mich verlesen, sind damit 5 besser in der Liga. Und die Seahawks haben 16,5%, sind 32. da. Also, das ist was halt nicht so, hört sich nicht so schön an. Allerdings hat man in der Saison, haben es die Rams in den Playoffs noch nicht geschafft, irgendein Sack hinzubekommen, weil man da halt die Pressure teilweise auch nicht draufkriegt. Deswegen ist es schwierig oder könnte halt was sein, was gut ist, wenn man lange halt Zeit in der Pocket bekommt, weil die Pocket nicht kollapst, weil die Pocket halt vielleicht nicht den riesen Druck kriegt, wie vielleicht gegen andere Teams das der Fall war. Und ich denke, die Corners sind halt die Schwachstelle in der Defense. Allerdings muss man auch da sagen, Kobe Durant hat 3 Interceptions in den Playoffs gefangen, was jetzt kein schlechter Wert ist, ehrlicherweise. Ich glaube, wenn man sie schlagen kann, dann indem du die Wide Receiver Matchups gewinnst.
Das heißt, Aufgabe für JSN, da nochmal zu zeigen, dass er einer der besten Receiver der NFL ist. Oder wie darf ich das verstehen?
Ja, quasi genau so. Also, dass nicht nur er natürlich, aber unter anderem halt er dafür sorgt, dass man seine Matchups gewinnt, dass du vielleicht auch es immer wieder schaffst, für Darnold einfache Completions zu sammeln. Also, muss nicht mal mehr unbedingt nur tiefe Dinger sein, sondern wirklich vielleicht auch kurze Checkdowns immer wieder ermöglicht, indem du aber wirklich frei bist und vielleicht nicht so contested Bälle bekommst. Da passieren auch, glaube ich, so Spiele wie das erste Spiel gegen die Rams, wo du 4 Interceptions kriegst, die teilweise auch echt natürlich QB-Fehler waren, aber halt auch wirklich unnötig waren. Dass du aber, wenn du diese Aktion immer wieder sammelst, halt dauerhaft die Möglichkeit schaffst, einfache, schnelle Completions zu sammeln.
Ja. Dominik, ich würde dir den Teil zu vielleicht Druck der Rams nochmal geben wollen. Wie schätzt du das ein, dass das Matchup unserer O-Line auch gegen den Rams Pass Rush?
Ja, da muss man ganz ehrlich sein, der Pass Rush der Rams, der ist stark. Die haben auch ganz unterschiedliche Attribute. Das ist interessant, wenn man sich das so ansieht. Seahawks Defense muss man sagen natürlich auch, aber die Rams D-Line, die glänzt schon sehr, weil die haben einerseits mit Byron Young, das ist ihr Sack-Leader dieses Jahr, jemand, der wirklich stark über die Edge kommen kann, so dieses typische mit Speed außen herum unter dem Tackle durchschlüpfen, der hat 12 Sacks dieses Jahr erzielt, auch wenn natürlich Sacks nicht alles sind am Ende, aber es ist eine Statistik, die das widerspiegelt, was man im Feld gut sehen konnte, das ganze Jahr über, der bringt den Druck, der kommt zum Quarterback durch und kann finishen. Dann haben wir auf der anderen Seite Jared Verse, den ich leider sehr gerne mag. Bin noch immer ein bisschen traurig, dass wir ihn nicht bekommen haben. Sag ich ganz ehrlich. Aber im Endeffekt ein Spieler, der mit dem Bull Rush jeden Tackle ein paar Yards nach hinten versetzen kann. Auch im Run gut ist, sei hier nebenbei erwähnt. Und dann hast du Turner in der Mitte, der halt als Defensive Tackle nicht nur ein guter Runstopper ist, sondern vor allem einen guten Pass Rusher. Also er ist auch bei Pass Rush Winrate unter Defensive Tackles die Nummer 5 in der NFL. Sind alles schöne Zahlen, zumindest für Rams-Fans aus ihrer Sicht nicht so sehr, aber es ist eine gute D-Line, die hier auftritt und auch ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Also ich denke, die größte Schwachstelle, warum wir das Spiel verlieren könnten, wäre, was wir schon ganz oft dieses Jahr angesprochen haben, dass die gegnerische Defense, in dem Fall die Rams, Fehler von uns erzwingen, insbesondere Sam Darnold. Ich denke, wenn wir Fehler ausmerzen können, wenn Darnold ein solides Spiel spielt, wenn die Receiver, natürlich vor allem JSN, ihn unterstützen, dann kann die Offense da wieder gut operieren und auch für einige Punkte sorgen. Auf der anderen Seite, wenn Wurst, Young, Turner und wer auch immer da in dem ganzen Team ist, durchkommt, dann ist das schon eine große Gefahr, die man da nicht ausblenden darf. Und eine Sache, die ich auch interessant fand, ich habe mir das angesehen, dass das Panthers-Rams-Spiel wie wahrscheinlich so viele andere, die sich auch gerade den Podcast anhören, und war überrascht, wie gut Bryce Young ausgesehen hat gegen die Rams-Defense. Der hat ja gegen uns so sehr gestruggelt und hatte Probleme, Bälle anzubringen. Ich glaube, der hat ja kaum Bälle angebracht über 5 Yards oder hat er überhaupt welche angebracht gegen uns, aber gegen die Rams hat er ganz, ganz gut ausgesehen. Und dann ist mir aufgefallen, er hat tatsächlich gegen die Rams einmal 264 und einmal 206 Passing Yards erzielt. Und das ist für ihn die Nummer 3 und die Nummer 4 in diesem Jahr. Es gab nur 2 Spiele, wo er mehr Passing Yards erzielen konnte als gegen die Rams. Und wie gesagt, die Panthers und allen vor allem Bryce Young ist jetzt nicht bekannt gewesen für die allerbeste Passing Offense dieses Jahr. Also etwas, was es zu beachten gilt. Und ja, das kann vom Biss ausgehen. Also ich glaube, das ist für mich so die Range mit der größten Ungewissheit und der größten Unsicherheit. Das kann sein, dass wir da total drüber fahren und Darnold ein Top-Top-Spiel abliefert, aber es kann auch sein, dass wir da unser blaues Wunder erleben, so ein bisschen, um jetzt ein bisschen Pessimismus und Realismus reinzubringen in die ganze Euphorie.
Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen den Vergleich ja dann zu Bryce Young aufgemacht. Lohnt sich natürlich dann auch nochmal auf Sam Darnold zu gucken. Hat jetzt gegen die 49ers ein fehlerfreies Spiel gemacht, das auf jeden Fall. Jetzt auch kein überragendes Spiel, würde ich sagen, aber es war halt auch einfach nicht nötig aufgrund des guten Laufspiels. Aber man hatte ja vorher schon so ein, sagen wir mal, gewisse Zweifel, ob er die Leistung aus der Saison auch in den Playoffs bestätigen kann, wegen der ganzen Geschichte zum letzten Jahr bei den Vikings. Tim, wie hast du das gesehen? Also wie hast du ihn im letzten Spiel gesehen? Und meinst du, das kann er auch jetzt dann am Sonntag gegen die Rams nochmal zeigen?
Also ich glaube, er muss es zeigen, damit es funktioniert, ehrlicherweise. Also ich glaube, du brauchst schon einen Sam Darnold in einer sehr, sehr guten Verfassung, damit das funktioniert. Weil im Endeffekt, er ist halt der diese Offense irgendwo halt anführen sollte. Deswegen, ich denke schon, dass er ein gutes Spiel braucht und ein ehrlich gutes Spiel braucht. Schafft er das doch mal? Also ich traue es ihm zu, weil ich fand seinen ersten Auftritt gegen die Rams sehr, sehr unglücklich. Das war halt so dieser Sam Darnold, vor dem man Angst hatte, dass man ihn irgendwann bekommt. Weil er es halt so, er hat mich an den Jets Sam Darnold erinnert. Allerdings hat er halt auch oft genug in der Saison gezeigt, dass er sich weiterentwickelt hat, dass er vorangekommen ist, dass er Schritte gemacht hat. Und daher denke ich, es steckt auf jeden Fall in ihm. Und ich glaube, er wird es brauchen, damit es funktioniert.
Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das mal genauso, wie du es gerade gesagt hast, und wünschen uns einen funktionierenden Sam Darnold. Aber ich würde sagen, wir gucken vielleicht nochmal als letztes von den Matchups auf die Seahawks Front 7 gegen Rams Quarterback Matthew Stafford und seine O-Line. Stafford ist benannt als einer der 5 Finalisten für den MVP-Titel. Das hat sich in der Saison auch immer wieder gezeigt, war sicherlich auf jeden Fall in den Top 3 der besten Quarterbacks der Saison, hat wirklich eine überragende Saison gespielt. Trotz ja schon fortgeschrittenem Alter oder vielleicht auch gerade wegen, man weiß es nicht so genau. Und seitdem er in den Playoffs ist, ist es eher so ein, ja, ich sag mal, durchschnittlich. Also es ist jetzt noch nicht so wahnsinnig hervorgestochen. Die Rams haben sich allgemein ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, durchgehangen durch die Playoffs. Andersrum haben die Seahawks, auch seit Mike McDonald Trainer ist, Matthew Stafford noch nicht ein einziges Mal gesackt in 3 Spielen. Ich würde das erstmal an dich geben, Dominik. Wie siehst du das Matchup des Pass Rush der Seahawks gegen Matthew Stafford?
Also erstmal krass mit dem Stat, den du gerade zum Schluss erwähnt hast, dass wir da keinen einzigen Sack unter Mike McDonald verbuchen konnten. Es ist so etwas, hätte mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich Geld darauf gewettet, dass es schon mal passiert ist, aber ja, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es gegen ein anderes, also gegen die 49ers zum Beispiel, sieht das Ganze ja ganz anders aus. Also woran auch immer es liegt, es wird wahrscheinlich mehr sein als nur dieser Divisionsrivale, sondern wirklich diese gute O-Line, die am Ende des Tages gegenübersteht und ein gutes Coaching von McVay. Ich finde es immer interessant, wenn man sich eine O-Line ansieht, gibt es wenig Stats und einerseits haben wir auch notiert natürlich, dass sie bei PFF super geratet sind, aber sie sind auch, die Offensive Tackles sind super geratet, was Passblock-Winrate angeht und alle möglichen anderen Statistiken. Also wenn man den Eye-Test vergleicht mit den Stats, die ja für O-Line da doch schwierig sind, da steht eine super O-Line von Matthew Stafford, die mir einfach den Rücken frei hält. Und am Ende des Tages wird das entscheidend sein, ob wir diese Matchups gegen ihn gewinnen, ob wir ihn unter Druck setzen können, ob wir Stafford da verunsichern können. Das ist angesprochen als MVP-Kandidat. Ich glaube, er muss froh sein, unter Anführungszeichen, dass die Regular Season nur ausschlaggebend ist, weil ich glaube, wenn wir die Playoffs dazu rechnen würden, würde es anders aussehen. Da hat er nicht ganz wie der Alte ausgesehen. Und im Endeffekt, wenn wir Druck auf ihn bringen können, in Kombination mit guter Secondary, die gut die Räume zumacht, ist das ein schlagbarer Quarterback. Das ist nicht der unschlagbare MVP, das ist kein Prime Tom Brady, aber er ist einfach vermutlich trotzdem der Quarterback, der das beste Jahr gespielt hat, zumindest aus meiner Sicht. Ich finde sogar eine Spur besser als Drake May. Die Seahawks werden einfach Druck bringen müssen. Sie blitzen wenig, das wissen wir. Das ist McDonalds System, das haben wir dieses Jahr schon oft besprochen. Schaffen trotzdem überraschend viel Druck zu bringen. Also das ist immer wieder etwas, was ich beeindruckend finde. Vielleicht kann sich McDonald auch ein bisschen überwinden und nochmal ein bisschen mehr blitzen. McDonald hat ja immer wieder gute Pläne bewiesen gegen verschiedenste Offenses. Stafford wiederum, habe ich auch einige Stats wieder gelesen, ist aber unter Druck auch sehr gut. Also der schafft es, wenn man blitzt, diese Blitze gut auszunutzen, diese dadurch entstehenden Löcher. Also dementsprechend, wenn wir in erster Linie unser Spiel runterspielen, solide, wenn Leonard Williams, Byron Murphy in der Mitte den Druck bringen, über die Edge-Rusher auch noch Druck entsteht und wir vielleicht gar nicht darauf angewiesen sind zu blitzen, dann denke ich, haben wir die besten Chancen, Stafford in Schach zu halten.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir das genau so und limitieren ihn ein wenig im Vergleich zur Regular Season. Dann würde ich sagen, gucken wir uns auch mal unsere Bonus-Matchups an. Wir haben natürlich gegen die 49ers letzte Woche ein extrem gut funktionierendes Laufspiel gesehen. Das jetzt dadurch, dass Zach Charbonnet nicht mehr dabei ist, tendenziell ein bisschen limitiert ist. Aber wir scheinen Ken Walker in seiner besten Phase der Saison zu erwischen. So sah das zumindest letzte Woche aus. Tim, was meinst du, was spielt das Laufspiel für eine Rolle jetzt am Sonntag und wie wird Ken Walker sich da schlagen?
Wenn er so gut spielt wie letzte Woche, dann bin ich sehr positiv. Ich suche gerade raus, ob ich spontan finde, wie es in den anderen beiden Spielen aussah bzw. gelaufen ist, was Rushing Yards angeht. 171 gab es im letzten Spiel gegeneinander und ich schaue mal eben 119 im ersten. Also ich hoffe mal, wenn man etwas draufpacken kann auf die 119, vielleicht in Richtung von den 170 kommt, dann könnte das sehr, sehr gut funktionieren. Und wie gesagt, im Endeffekt eigentlich einfach runtergebrochen. Wenn Cam Walker so ein Spiel zeigt wie vergangene Woche, dann mache ich mir wenig Sorgen. Ich glaube, wenn das Laufspiel nicht wirklich ins Rollen kommt und du Donald nur ins Passen oder gefühlt nur über Passen vorwärts kommst, dann wird es schwierig, denke ich. Weil dann bist du halt aussehbar, dann bist du für eine Defense, die eh schon sehr, sehr gut ist, wir haben es gerade nochmal gehört, auch irgendwo trotz vielleicht schwacher Cornerbacks, glaube ich, trotzdem gut berechenbar, weil du halt die Matchups auch viele anders dann angehen kannst, wenn du weißt, okay, das Laufspiel klappt eh nicht. Deswegen, ich denke, die gute Mischung wird wichtig sein und ich glaube, dazu gehört auch ein gutes Laufspiel.
Okay, ich würde die Frage nochmal an Dominik weitergeben. Hast du noch Einschätzungen zu unserem Laufspiel gegen die Rams?
Ich bin schon sehr gespannt, was sich Kubik einfallen lässt, weil er jetzt eben in so einem wichtigen Spiel gegen eine so gute Defense, die ja auch im Run-Game richtig gut verteidigt, was er da auspacken wird. Wird er wirklich nur auf Ken Walker setzen? Es wird wahrscheinlich nicht er der einzige Running Back sein, der im Feld steht, so viel steht fest, aber wird, wenn Holani zurückkommt, wird der eine bedeutende Rolle in irgendeiner Art und Weise spielen? Sicherlich nicht so wie Charbonnet, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber das wird ein anderer Gameplan sein und Walker hat letztes Spiel bewiesen, dass er eben auch das Workhorse sein kann in dieser Offense, dass er diese Offense auch irgendwo tragen kann und der Mann sein kann, der im richtigen Moment eben diese Superstar-Fähigkeiten zeigt. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was Kubik auspackt und wie es am Ende des Tages aussehen wird, weil es eben so ein wichtiges Matchup ist und weil eigentlich diese Seahawks-Offense so sehr sich auch auf dieses Duo aus Walker und Charbonnet bisher verlassen hat, die ja doch anderes Skillset mitbringen. Also ich glaube, eine offene Frage sicherlich auch für die Rams, die sich auf verschiedene Szenarien einstellen müssen. Aber am Ende des Tages, die haben halt auch gutes Personal. Die haben Jared Verse und Young, die halt eben nicht nur gute Edge-Rusher sind im Pass-Rush, sondern eben auch Nummer 2 und Nummer 3 einfach mal bei Runs-to-Win-Rate. Also wenn du da zwei Spiele in den Top 3 hast, dann ist das schon wirklich, wirklich krass. Und die haben das Potenzial, das Run-Game zuzumachen. Aber letztes Spiel hat extrem optimistisch gestimmt. Und so wie Tim schon gesagt hat, wenn wir da rankommen an diese Leistungen, ja, dann kann das auch wiederum Sam Darnold helfen, wo wir vorhin gesprochen haben, dass der vielleicht wenig Fehler machen sollte. Das kann allen Beteiligten in der Offense helfen und ich glaube, dem Team auch so einen gewissen Höhenflug verleihen. Weil wenn das Run-Game nicht zu stoppen ist, dann verzweifelt auch die gegnerische Defense. Das ist unglaublich frustrierend. Und wenn wir vielleicht die Rams in diese Phase reinbekommen, wäre das schon super. Und glaube ich, würde uns den Abend ein bisschen versüßen.
Es ist nun mal einfach auch so, dass es wahnsinnig, gerade in den Playoffs wahnsinnig wichtig ist, die Uhr zu kontrollieren. Und zu den unterschiedlichen Zeitpunkten im Spiel in der Lage zu sein, Touchdowns zu erzielen. Das wird einfach bärenwichtig, um das Spiel gewinnen zu können, auf jeden Fall.
Vor allem die Frage, die ich mir noch stelle, ist in Golem-Situationen. Ich meine, Walker hat jetzt die Touchdowns in den letzten Spielen gemacht, aber bisher war er ja nicht unbedingt derjenige, der immer die Touchdowns gemacht hat, gerade auch aus Short-Yardage-Situationen. Das war doch dann eher Charbonnet, war ja die Touchdown-Maschine bei uns. Das, was wir vorhin über Adams gesagt haben, der halt für seine Rolle besonders viele Touchdowns hat, war das ja irgendwo Charbonnet, der immer wieder Touchdowns ziehen voll, ja, konnte. Und da bin ich schon gespannt, ob Walker diesen Step hoch macht, ob wir da irgendwie einen anderen Plan haben. Es wird sicherlich zusätzliche Pläne geben, wie man damit umgeht. Ich fand es interessant, will ich noch ganz kurz einwerfen, dass es gar nicht so die große Beunruhigung gab, dass Charbonnet jetzt einfach mal out ist für das NFC Championship Game und für einen möglichen Super Bowl, weil ich das doch nicht unterschätzen würde. Gar nicht nur wegen Charbonnets einzelne Personalie, aber der Running Back Raum bei den Seahawks ist jetzt dahinter nicht unglaublich tief, wenn wir ehrlich sind.
Das ist
Solani ist nicht klar, wie fit er sein wird, wie er spielen wird und der Rest dahinter, ein Cam Akers, der ja seine besten Tage wohl hinter sich hat, ein Willis Jones, der jetzt auch nicht der Running Back mit dem allerbesten Resümee bisher ist. Also das wollte ich noch kurz einwerfen. Ich bin gespannt, ich vertraue auf Kubiak, dass er einen guten Plan hat und auf Walker, dass er da wieder dieses Workhorse sein kann.
Also ich würde fairerweise vielleicht noch durchaus dazu sagen, dass Ken Walker ja einfach diese Red Zone Rushes die ganze Saison nicht bekommen hat, deswegen auch einfach keine Chance hatte, Touchdowns zu erzielen.
Ja, ja, also, definitiv.
Also muss man natürlich irgendwie immer dazu sagen, dass Charbonnet da einfach den Vorteil hatte, dass er eben gerade diese Rushes bekommen hat. Ich denke, er kann die Rolle im Prinzip spielen, vor allem wenn es jetzt nur noch um zwei Spiele geht.
Ja.
Die Sorge bei ihm war ja immer so ein bisschen, dass er halt nun mal einen Tacken verletzungsanfälliger ist und dass du natürlich in den letzten 20 Yards vor der Endzone nochmal anders rangenommen wirst, als jetzt vielleicht irgendwo in der Mitte des Feldes. Deswegen, also ich kann deine Sorge da verstehen. Ich glaube, sie ist durchaus begründet, aber wenn es nur um zwei Spiele geht, dann ist sie halt nicht so groß, wie als wäre es die gesamte Saison.
Er kann halt all out gehen. Er kann halt sagen, genau, hey, es sind zwei Spiele. Es ist auch irgendwo sein der Moment, das muss man auch mit bedenken, wo er sich zu beweisen hat. Der ist Free Agent nach dieser Saison.
Genau.
Wenn er sich da jetzt als wirklich wichtig fürs Team, stell dir vor, der holt, wir haben den Super Bowl, weil Ken Walker zwei Spiele einen top, top, top Running Back ist. Ich glaube, dann sieht die Welt wieder ganz, ganz anders aus für ihn in Seattle, weil wir ja unterm Jahr oft gesagt haben, bleibt Walker, werden wir den verlängern. Also in diesem potenziellen Szenario weiß ich nicht, ob wir ihn gehen lassen würden oder was wir versuchen würden, ob er bleiben wollen würde. Also viele What-Ifs, klar, aber irgendwo denke ich, ist so subtil doch ein interessantes Matchup und er kann eben voll out gehen, weil ich denke, auch wenn das zur Hälfte der Saison gewesen wäre, Charbonnet out, Walker musste den ganzen Workload tragen, dann hätte der sich wahrscheinlich relativ schnell auch mal wieder verletzt und dann ja, wäre Holani unser Starting Running Back. Ich mag ihn, aber ich glaube, er ist kein Starting Running Back in der NFL.
Ja.
Gilt's zu beobachten, ja.
Also zumindest noch nicht, ne? Also,
noch ja. nicht, ja, ja, ja. Natürlich.
Ja. Okay, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Rams zumindest nach PFF-Grades eines der schlechtesten Special-Teams der Liga stellen, Platz 26. Die Seahawks wiederum eines der besten, ist ja auch nach DVOA das beste Special-Teams gewesen in der Saison und hat sich auch letzte Woche sehr gut gezeigt, wie wie wichtig das sein kann. Und das fände ich doch schön, wenn wir da mal so eine kleine Tradition jetzt begründen würden und Rashid Shaheed das Spiel auch am Sonntag direkt mal mit einem Return-Touchdown eröffnet. Das würde ganz, ganz gut den Ton setzen, glaube ich, und wäre ein gutes Signal fürs Spiel, das dann auch erfolgreich zu gestalten danach.
Haben ich würde gerne wissen, ob das Stadion dann lauter ist als gegen die 49ers.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, die Wichtigkeit des Spiels, die merkt natürlich auch jeder Fan, der da anwesend ist. Und da bin ich mir schon. Also, es wird ganz anders als jetzt logischerweise im Super Bowl oder so, aber auch mit Sicherheit lauter als bei dem Divisional-Spiel. Es geht halt dann doch noch um ein bisschen mehr. Und es ist das noch etwas größere Spiel. Und es ist, das wird Wahnsinn. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Okay, haben wir noch was zu den Matchups?
Zu den Matchups gar nicht so sehr, aber ich finde es am Ende des Tages nochmal, wenn ich drüber nachdenke, einfach interessant, dass wenn die Seahawks potenziell in den Super Bowl kommen, eigentlich der gesamte Weg über die NFC West geführt hat. Also gar kein Ausreißer, gar kein unbekanntes Gesicht, auf das man in den Playoffs trifft. Es gibt dann ein Team aus der AFC, für wen auch immer, der das Spiel gewinnt. Der Weg, im Endeffekt die NFC West, die beste Division dieses Jahr in der NFC gewesen und ich glaube in der gesamten NFL, finde ich mega cool, dass die Competition so groß ist. Ich finde es ein bisschen langweilig, dass wir jetzt zum dritten Mal die Rams durchkommen müssen, aber trotzdem schön zu sehen, dass die Seahawks in dieser Division im Endeffekt gewinnen und die Oberhand behalten konnten und hätten wir uns, glaube ich, alle vom Start der Saison nicht träumen gewagt und im Endeffekt mega cool und ich freue mich, dass wir hier sind und freue mich aufs Spiel.
Ist, glaube ich, ganz genauso, wie du gesagt hast, natürlich auch einfach ein schönes Zeichen, dass du das über die gesamte Saison bestätigen konntest, dass du sowohl die Niners als auch die Rams in der Regular Season einmal jeweils geschlagen hast. Und dann eben, wenn es klappen sollte, in den Playoffs auch noch jeweils einmal. Dann hat man es auch einfach verdient, auch wenn es die beste Division der Liga ist. Ist ja vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit der AFC West vor, sagen wir mal, 3-4 Jahren. Vielleicht auch 5 Jahren, weiß nicht mehr genau, aber da war das ja auch so eine absolute Knaller-Division. Von daher schauen wir uns das Spiel an und hoffen, dass es positiv ausgeht, weil dann wäre diese Super Bowl-Teilnahme auf jeden Fall äußerst verdient gewesen. Ja. Dann würde ich sagen, hüpfen wir ins Two-Minute-Warning und dann gucken wir uns danach nochmal an, was wir so tippen und so weiter.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, bevor wir die Tipps verkünden, erstmal kurz noch Seahawks gegen Rams. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 26.01.2026, um 0.30 Uhr geht's los. Das Spiel wird übertragen natürlich bei RTL. Bei DAZN im Game Pass. Und die Seahawks sind 1,5 Punkte Favorit, also quasi gar kein Favorit. Da ist immer noch ein bisschen Heimvorteil auch eingerechnet, weiß nicht, man sagt immer 3,5 Punkte. Aber es ist auf jeden Fall sehr nah an einem Nullsummenspiel, was die Wettquoten angeht. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so knapp sein wird und ob das auch so lange so knapp sein wird. Ich würde euch mal den Vortritt lassen, was die Tipps angeht und würde mal als erstes an Dominik geben.
Ja, ach, ich habe ja letzte Woche diesen Nailbiter predicted gegen die 49ers, der es Gott sei Dank nicht geworden ist. Bin ich super happy, wenn ich da falsch liege. Ich habe jetzt auf ein 24-17 getippt, allerdings in der Overtime. Also machen einen Touchdown rein, die Rams schaffen es auf der anderen Seite nicht und nach einem kurzen Herzinfarkt freuen wir uns über den Super Bowl-Einsieg. Das ist meine Prediction.
Das klingt nach ziemlich viel Herzinfarkt und nach ziemlich Nailbiten. Schau mal. Tim, was meinst du?
Ich habe auch Nailbiting, aber ich sag, das Spiel geht in der Regular-Spielzeit vorbei. Ich habe 27-24. Ich sag jetzt mal nicht, dass es Game Winning Field Goal gibt. Wäre aber vielleicht ein nettes i-Tüpfelchen auf die ganze Geschichte. Ich gehe aber davon aus, dass man vielleicht vorher 27 Punkte hat und dann noch ein Touchdown kriegt und dann aber das Spiel halt quasi über First Downs und dann die Clock auslaufen lassen kann.
Okay, also noch ein bisschen knapper. Ich bin ein bisschen optimistischer, wenn ich ehrlich sein darf. Ich habe schon, also dieser Sieg am letzten Wochenende, das war so ein Statement-Win, auch im Vergleich zu allen anderen Divisional Round Games, dass ich schon der Überzeugung bin, dass dieses Seahawks-Team einfach das Quäntchen besser ist als alle anderen verbleibenden Teams. Deswegen glaube ich schon noch, dass es sich ein bisschen deutlicher gestalten wird und wir das Spiel am Ende 31-21 gewinnen. Zwar nicht völlig ruhig das Spiel gucken können, aber zumindest doch etwas entspannter und dann mit großer Freude in den Super Bowl einziehen können. Der wäre dann übrigens, nur schon mal, damit ihr euch das vielleicht schon mal in den Kalender eintragt, in der Nacht. Ich jinxe nicht, aber wenigstens den Termin kann man, glaube ich, schon mal nennen. Wäre dann in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar. Also vermutlich gucken die allermeisten denen ja sowieso auch völlig egal, ob die Seahawks dabei sind oder nicht.
Das wäre aber schrecklich, sage ich dir ehrlich. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber ich habe mir gedacht, wenn die jetzt rausfliegen würden, ich weiß nicht, wie viel Lust ich auf den Super Bowl hätte, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber sorry.
Der Super Bowl ist trotzdem irgendwie ein kleines Must, würde ich sagen.
Nee, natürlich, wir werden es alle schauen, wahrscheinlich.
Ja. Aber es wäre, es ist genau wie letzte Woche auch. Es wäre absolut scheiße gewesen, wenn das irgendwie so ein One-and-Done gewesen wäre. Deswegen wäre es natürlich jetzt auch absolut scheiße, wenn man dieses Championship-Game verliert und nicht in den Super Bowl kommt. Aber ehrlicherweise ist es immer scheiße, ein Playoff-Spiel zu verlieren. Deswegen tut das eigentlich auch nicht viel zur Sache. Und ich würde sagen, wir rappen es ab und freuen uns einfach auf eine super Nacht von Sonntag auf Montag. Ich hoffe, ihr habt alle, kriegt alle frei oder könnt in der Nachtschicht gucken oder was auch immer, wo auch immer ihr euch aufhaltet. Und keiner muss das Spiel irgendwie erst später gucken oder sonst irgendwas, sondern alle sind live dabei. Das fände ich richtig cool. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, hofft und betet und feuert an mit uns gemeinsam und das machen wir wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.